Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Marie-Therese Thiel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success. Mein Name ist Marie-Therese Thiel. Ich war 30 Jahre in verschiedenen Funktionen im RWE-Konzern tätig, davon 15 Jahre in Osteuropa mit dem Schwerpunkt Ungarn. Heute, neben einigen anderen Aktivitäten, berate ich mit Female Success Unternehmen, wie sie mehr Frauen in Führung und Verantwortung bekommen und, was ganz wichtig ist, auch halten. Dabei sind unsere Empfehlungen zu Maßnahmen aus dem entwickelt, was meine Kollegin Dr. Martina Rudi und ich in unserem Berufsleben erfahren haben. Mehr dazu auf unserer Webseite femalesuccess.eu. Daneben gibt es diesen gleichnamigen Podcast, wo wir Kollegen wie Kolleginnen zu dem Thema befragen. Heute haben wir einen Gast, der nicht nur einen der größten Energiekonzerne Europas leitet, sondern auch an vorderster Front die größte Transformation unserer Zeit vorantreibt, nämlich die Energiewende. Ich freue mich sehr, Markus Kreber, den Vorstandsvorsitzenden der RWE AG, als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Markus.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, Marie-Therese.
Ja, diese Podcast-Aufnahme, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Schließlich habe ich mein gesamtes Berufsleben im RWE-Konzern, wenn auch an ganz verschiedenen Positionen, verbracht. Und das Unternehmen ist für mich meine berufliche Heimat, wo ich viel Förderung und Wertschätzung erfahren habe. Ich bin gelernte M&A-Juristin und man traute mir immerhin zu, als ersten operativen Schritt eine CFO-Position im Ausland zu übernehmen. Das war 2005 nicht ganz selbstverständlich. Ja, und Markus und ich kennen uns aus Zeiten, wo er noch nicht an der Spitze des Konzerns stand und waren mal gemeinsam in einer Peer Group bei einem hierarchieübergreifenden Führungsentwicklungsprogramm des RWE-Konzerns. Dort haben wir beide viel gemeinsam erlebt und erfahren. Und ich erinnere mich auch noch gut an ein Treffen unserer Gruppe in Budapest, wo ich als CEO die Stromversorgung führte und Markus mit einem weiteren Kollegen zu Gast war. Und RWE hat sich ja von einem Kohlekonzern zu einem globalen Player für erneuerbare Energien gewandelt. Eine Mammutaufgabe, die massive Investitionen und vor allem eine mutige Führung erfordert. In diesem Podcast geht es traditionell um Erfolgsgeschichten und Wege dorthin, oft mit dem Fokus auf weibliche Karrieren. Heute wollen wir mal die Perspektive etwas verändern und schauen, was mutige Führung in einem solch radikalen Wandel, wie ihn RWE durchlebt, bedeutet und welche Rolle Vielfalt und weibliche Führungskräfte dabei spielen. Also legen wir los, Markus. Markus, magst du dich nochmal unseren Hörern etwas vorstellen und deinen beruflichen Weg bis an die Spitze des RWEs erzählen und dabei auch ein bisschen von der Person Markus Kreber?
Ja, ähnlich wie bei dir hat man mir dann auch, wenn ich nicht Energiewirtschaftler per Ausbildung bin, einiges zugetraut. Ich habe den ersten Teil meiner Karriere im Finanzdienstleistungsbereich verbracht, gelernter Bankkaufmann, einige Zeit bei der Beratungsfirma McKinsey, dann lange Zeit bei der Commerzbank und habe 2012, also schon relativ spät, nochmal die Branche gewechselt und bin zur RWE gekommen. Bin angefangen im Energiehandel, was relativ nah am Banking oder Investmentbanking ist und habe darüber das Energiegeschäft über die kommerzielle Seite gelernt. Bin dann 2016 in den Konzernvorstand berufen worden und seit 2021 Vorstandsvorsitzender. Privat ist das Leben auch nicht langweilig. Ich habe 5 Kinder, die erste jetzt aus der Schule raus, der jüngste noch 11. Insofern eine wunderschöne Abwechslung auch zu Hause vom Berufsleben.
Ja, und wie ist das so, die Spitzenkarriere, also als Anführer in der RWE zu vereinbaren mit der Familie und 5 Kindern? Gelingt dir das? Du sagst, es ist ein Ausgleich für dich. Wie gelingt dir das?
Ich glaube, man geht da durch eine Lernkurve durch. Und zwar muss man, das hört sich ein bisschen blöd an, aber das Privatleben genauso organisieren wie den Beruf. Weil am Ende, worüber entscheidet man selber, wofür man seine Zeit verbringt. Und was eigentlich nicht gelingt, ist, wenn man versucht, seinen Schreibtisch immer leer zu arbeiten und den Rest fürs Privatleben überzulassen. Man muss es genau umdrehen und sagen, ich weiß genau, wie viel Zeit ich für mich persönlich brauche. Fitness, Freunde, wie viel ich mit der Familie verbringen will und andere Sachen. Und der Rest bleibt halt zum Schlafen und Arbeiten. Und innerhalb der Zeit muss dann priorisiert werden. Und dabei muss man sich dann auf ein gutes Team, an das man auch delegieren kann, verlassen können.
Ja, zu dem Team und Team RWE, da kommen wir noch. Aber erstmal zu RWE selbst. Also RWE hat ja einen radikalen Wandel hinter sich vom integrierten Energieversorger, in dem ich noch tätig war. Nämlich ich war im Vertriebsbereich, im Downstream-Bereich. Ja, vom integrierten Energieversorger mit Erzeugung aus Kohle zum Champion von Erneuerbaren mit internationalem Schwerpunkt bei gleichzeitigem Ausstieg aus der Atomkraft und Kohle. Ich erinnere mich noch gut daran, dass es auch Zeiten gab, wo die Stimmung unter den Mitarbeitern der Erzeugungssparte etwas gedrückt war. Ja, und wo steht aber RWE heute?
Ich glaube, den Tiefpunkt haben wir erreicht ungefähr 2016, wo ich dann auch in den Vorstand kam. Ich erinnere mich noch, dass das Unternehmen finanziell mit dem Rücken an der Wand stand. Das war ja auch der Grund für den Innogy IPO, um frisches Kapital ins Unternehmen zu holen. Wir hatten damals einen Aktienkurs unter 10 Euro und haben damals 80% unseres Ergebnisses mit deutscher Kernenergie und Kohle erwirtschaftet, was heute null ist. Innerhalb von 8 Jahren. Und trotzdem ist das Unternehmen größer heute, auch deutlich werthaltiger. Aktienkurs sind bei 45 Euro, erfreulicherweise. Und wie haben wir das geschafft? Wir haben uns überlegt, was ist die Zukunft und was können wir? Wir können Stromerzeugung, wir können den Strom an Industriekunden, Stadtwerke, ähnliche verkaufen. Und die Zukunft ist ganz klar erneuerbare und Speicher. Und da müssen wir massiv rein. Das haben wir mit organischen Investitionen gemacht, aber auch mit dem Umbau des Portfolios. Große Teile von Energy komplett verkauft, die Erneuerbaren rein. Und heute sind wir international, große Präsenz in den USA, einer der größten erneuerbaren Produzenten da, größter Stromproduzent im Vereinigten Königreich, Deutschland, Holland, groß in der Europäischen Union. Aber was auch dazu gehört ist, heute ist Deutschland schon noch 20% unseres Ergebnisses. Das heißt, vieles Wachstums und der Investition hat auch außerhalb von Deutschland stattgefunden, damit deutlich internationaler als noch vor 8 Jahren.
Aber dennoch seid ihr ein deutscher Konzern mit internationalem Schwerpunkt und also man, ich sag mal, das Unternehmen hat sich quasi neu erfunden. Und das zeigt sich ja auch hier am RWE Campus, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Mit diesem Neubau im Norden von Essen ist RWE an den Ort seines Ursprungs zurückgekehrt und ist trotzdem ganz neue Wege gegangen. Welchen Einfluss hat dieser Ort auf das Team RWE?
Es verbindet eigentlich beides. Wie du schon gesagt hast, es ist unsere Konzernzentrale an historischer Stelle. Hier ist RWE 1898 gegründet worden. Sogar an dieser Stelle hat RWE den ersten Strom produziert. Und wir stehen hier im Grunde genommen auf einer ehemaligen Steinkohlezeche. Alles sicher, keine Sorge, wir werden nicht einbrechen. Und heute arbeiten hier rund 3000 Mitarbeiter auf dem modernen Gelände mit Kita, mit Fitnessstudio, kleinem Supermarkt, Poststation, also so, wie man das Leben angenehm haben möchte, zur Arbeit zu kommen. Und von hier aus wird die internationale Expansion und auch das Investitionsprogramm gesteuert. Wir haben den Campus so gestaltet, dass er beides verbindet, die Historie und natürlich auch die Zukunft zeigt.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Charakterisierung. Und bei deinen Social-Media-Posts, Markus, ich folge dir natürlich und beobachte, was hier so passiert, kommt aus meiner Sicht dieser Teamgedanke wirklich rüber. Ne? Du machst wunderschöne Berichte von den Aktivitäten hier an dem Campus. Aber was bedeutet dieser Slogan Team RWE für dich als Markus Kreber?
Das ist definitiv nicht nur ein Slogan, sondern am Ende sind unsere Mitarbeiter, das Team RWE, die Basis für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Und das Team ist auf der einen Seite sehr divers und auf der anderen Seite aber auch miteinander verbunden, kulturell als ein Führungsteam. Und deswegen legen wir großen Wert darauf, auch wenn die dezentralen Geschäfte sehr autark sein können, dass wir, egal ob es die Braunkohle noch ist, die wir betreiben, oder die Erneuerbaren in den USA oder ein Offshore-Windpark in Dänemark, es ist ein Team RWE.
Und du bist ja auch oft unterwegs.
Ja, das ist ja das eins der schönen eine schöne Sache des Geschäftes, wenn man sich angucken kann, wo um den Globus gute Sachen entstehen.
Ja, und als CEO wird man dann immer überall sehr freundlich empfangen. Und was erlebst du so dabei?
Ja, also ich gehe vor allen Dingen gerne raus, um zu erleben, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Weil man ja schon die Gefahr hat, dass man sich Sachen wünscht aus einer strategischen Strategie, die man entwickelt hat. Aber ob dann die Umsetzung wirklich funktioniert, erlebt man eigentlich immer vor Ort. Das heißt, ich gehe primär raus, um selbst Eindrücke zu sammeln, Feedback zu kriegen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ja, ist ja auch die vornehmste Aufgabe eines CEOs. Auf dem Weg von RWE mit diesem radikalen Wandel war sicherlich viel Mut zur Transformation notwendig. Und du musstest ja mit deinen Vorstandskollegen und Kolleginnen die gesamte Mannschaft auf diesem Weg mitnehmen. Was war eure größte mentale Herausforderung bei dieser strategischen Kehrtwende?
Also erstmal muss man an der Führungsspitze als Vorstand erkennen, dass man das nie alleine gestemmt kriegt. Das kriegt man nur mit seinem breiten Führungsteam hin. Das heißt, erstmal muss man das richtige Führungsteam um sich versammeln, denn man hat ja ganz verschiedene Herausforderungen. Das historische Geschäft muss runtergefahren werden auf eine Art und Weise, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden. Massive Investitionen, auch international sehr divers. Das heißt, man braucht hohes Vertrauen in die einzelnen Teams, dass die das ordentlich machen. Aber alle konsistent und ehrlich die gleiche Strategie verfolgen, das gleiche Ziel ausgeben. Und dazu gehören dann für große Teile des Unternehmens auch unangenehme Botschaften. Und ich glaube, je transparenter und ehrlicher man kommuniziert und dann aber auch sagt, wir stehen zu unserem Wort, desto einfacher gelingt das.
Und als Spitzenführungsteam seid ihr im Vorstand der RWE AG ja drei. Man könnte sagen, nur drei ist für so einen Riesenkonzern ja nicht viel. Manche andere DAX-Konzerne sind da weitaus breiter aufgestellt. Aber ich glaube, ihr seht einen Vorteil darin, dass ihr so eng ein Team seid.
Ja, für mich ist das Führungsteam aber nicht nur der Konzernvorstand mit drei Personen, sondern die Vorstände der operativen Gesellschaft, die relativ hohe Unabhängigkeit haben, gehören auch zu dem gleichen Führungsteam. Mhm. Wir haben nur eine klare Rollenverteilung. Mhm. Wir haben sechs Vorstände Geschäftsführung für die Divisionen. Die führen ihr Geschäft operativ und wir kümmern uns auf Konzernebene um die Konzernthemen. Aber das Führungsteam sind die 25 und nicht nur die drei.
Ja, und welche Führungsqualitäten müssen diese 25 haben in einer solchen Phase der ständigen Veränderung? Jetzt nicht nur ständige Veränderung innerhalb des Konzerns, sondern auch in einer Zeit der Energiewende, die ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Und was ist da aus deiner Sicht notwendig? Und brauchst mehr Führung aus Erfahrung oder mehr visionäre Führung oder eine Mischung? Wie siehst du das?
Ich würde vor allen Dingen das Thema Resilienz und Gelassenheit in den Vordergrund stellen. Warum? So eine Transformation hat unglaublich viel Unsicherheit. Man weiß gar nicht, ob man sich auf den richtigen Weg begibt. Das heißt, man hat auch Zweifel. Man erlebt auch Rückschläge. Man muss auch Entscheidungen korrigieren. Man erlebt auch von außen Anfeindungen und auch zum Teil von innen Betroffenen. Das heißt, man muss relativ viel aushalten. Und man hat immer den Gedanken, machen wir es eigentlich richtig? Ist das der richtige Weg oder ist doch der falsche? Und insofern braucht man eine hohe Gelassenheit und damit Resilienz, um dann auch die Ruhe auszustrahlen, um das auszustehen und den Mut zu haben, Adjustierungen am Kurs vorzugeben, aber auch in schwerem Wetter, wenn man sicher ist, man ist auf richtigen Kurs, den zu halten.
Tja, eine gute Empfehlung und das in einem Podcast Female Success. Also an dieser Stelle möchte ich mal sagen, das ist eigentlich etwas für alle Führungskräfte, egal ob Mann oder Frau, also was du jetzt beschrieben hast. Ja, aber da ist ja auch viel Risikobereitschaft erforderlich. Und wie triffst du als CEO Entscheidungen, die ja mit Milliardeninvestitionen und mit der Energiesicherheit eines ganzen Landes zusammenhängen? Welche Empfehlungen kannst du da auch Führungskräften zum Thema Entscheidungsfindung geben?
Ja, wenn man Entscheidungen trifft, trifft man ja Entscheidungen über die Zukunft. Und das Schöne an der Zukunft, weil sonst wäre es todlangweilig, ist, die Zukunft ist unsicher. Damit weiß man nie, ob man die richtige Entscheidung trifft, weil der Weg kann ja auch anders gehen, als man ihn erwartet. Insofern, im Nachhinein wissen es immer alle besser, aber im Vorhinein hat man natürlich Unsicherheit. Und wie geht man am besten damit um? Indem man aus meiner Sicht alle Perspektiven einbezieht. Das heißt, wenn man ungefähr weiß, in welche Richtung man will, muss man am besten nach denen suchen, die gegenteiliger Meinung sind, die das für den falschen Weg halten. Das ist ein schwieriger Vorgang, verwirrt manchmal auch die Teams, weil die nicht genau wissen, wo man hin will. Aber man will genau die Gegenargumente hören, weil wenn man die Gegenargumente hört, ist man sensibler dafür später, wenn man auf dem falschen Weg ist. Weil eine falsche Entscheidung kann immer getroffen werden. Weil man die Zukunft nicht kennt, die ist unsicher. Das große Problem entsteht dann, wenn eine falsche Entscheidung getroffen ist und man hat nicht den Mut und die Sensibilität, die wieder zu ändern. Und da wird man deutlich mehr drauf fokussiert, was kann eigentlich schief gehen, was geht am ehesten schief, dass man dann erkennt, wenn es gerade schief gegangen ist, dann kann man noch die Reißleine ziehen. Schlimmste ist, wenn man einfach auf Kurs bleibt, auch wenn es der falsche ist.
Ja, also nochmal wieder ein super Ratschlag. Die Sparringspartner sich aussuchen, die auch mal die Kontraargumente geben, so dass man eigentlich den eigenen Weg schon mal vertesten kann und dann auch gewappnet ist auf die Angriffe von innen oder von außen.
Was schwierig ist, weil man sucht ja da Argumente, die eigentlich gegen die eigene erwartete Entscheidung treffen. Und ja. mit der mehr Deutlichkeit muss man natürlich auch zurechtkommen. Okay.
Ja, klar. Aber ich habe den Eindruck, du schaffst das irgendwie ganz gut und bleibst auch relativ gelassen dabei.
Bisher läuft es ja einigermaßen.
Ja, genau. Also sieht man ja am Aktienkurs, nicht? Also ja, also dann lass uns jetzt mal zu unserem Kernthema Female Success kommen. Mehr Frauen in Führung und Verantwortung. Also ich sage bewusst nicht unbedingt Führungspositionen, ja, sondern es geht für mich eigentlich weiter. Also auch Verantwortung zu übernehmen, egal ob das jetzt mit einer Position verbunden ist. Und ich habe dich immer als Unterstützer dieses Themas erlebt, als wir gemeinsam in diesem Konzern unterwegs waren. Und ich selbst bin ja auch in diesem Konzern gefordert und gefördert worden. Und ich muss sagen, im Wesentlichen von Männern. Und wo steht RWE hier heute und welche Ziele habt ihr an der Stelle?
Ja, lass mich mal mit dem Thema Diversität anfangen, weil Diversität in den Teams hat einen hohen Wert. Das knüpft genau an das, was wir gerade diskutiert haben. Ich brauche unterschiedliche Sichtweisen, ich brauche unterschiedliche Erfahrungen, ich brauche unterschiedliche Perspektiven, weil dann trifft man eindeutig bessere Entscheidungen, weil sie abgewogener ist. Ansonsten kommt man so in so ein Groupthink rein, wenn alle gleich sind, dann kommt immer das Gleiche raus. Und das gilt natürlich ganz besonders auch, weil das ein wesentliches Diversitätskriterium ist für Gender Diversity. Und wir haben da eine ganz besondere Herausforderung, wo wir stehen, weil wir haben viele Geschäfte, ich nenne es mal Braunkohle, Tagebaue, Kernenergie auch, aber auch der Energiehandel und das Offshore-Geschäft, was per se wenig weibliche Mitarbeiterinnen anzieht. Das heißt, wir haben in der Gesamtbelegschaft aktuell nur eine Frauenquote von 20%. Es liegt aber auch an der Art des Geschäftes. Wir versuchen, das hochzukriegen, aber es ist eine besondere Herausforderung für uns.
Und was tut ihr dafür, um das hochzukriegen?
Ja, erstmal muss man anfangen. Alles fängt am Ende da an, wo man einstellt. Das heißt, wenn man rekrutiert, muss man darauf achten, dass es ausgewogen ist. Und in den Zukunftsgeschäften, die wir betreiben, liegen wir in der Rekrutierung schon fast bei 50-50. Mhm. Weil man kann keine Wunder erwarten, auch wenn es jetzt um Führungskarrieren geht, wenn man am Ende nicht ausgeglichen rekrutiert, guckt, dass man ausgeglichene Quoten in den Führungszyklen, in den Entwicklungsprogrammen hat, auf den Shortlist bei Besetzungsentscheidungen, dann wird auch nichts anderes rauskommen. Das heißt, man muss wirklich frühzeitig und strategisch rangehen. Wir haben schon einige Erfolge, wo wir nur 20% weibliche Belegschaft haben, sind wir ungefähr bei 24% bei den Führungskräften. Unser Ziel ist, auf 30% zu kommen bis 2030. Und ich glaube, das schaffen wir.
So, und ihr habt ja ganz prominente Geschäfte, also auch für die Strategie des Konzerns wichtige Geschäfte mit weiblichen Führungskräften besetzt. An der Spitze natürlich Katja für den ganzen Personalbereich, aber dann auch mit Katja Wünschel für den Erneuerbaren und mit der Kollegin Schoppner im Wasserstoffbereich. Also da sind ja schon ganz sichtbare Frauen auch in der deutschen Wirtschaft, stehen ja für den RWE-Konzern.
Absolut, da sind wir auch stolz drauf.
Ja, könnt ihr auch stolz drauf sein. Role Models habt ihr also schon ganz erhebliche. Ja, lieber Markus, du hast uns jetzt eigentlich sehr nachvollziehbar erklärt, wie Diversity, Vielfalt in die Strategie von RWE eingebettet ist. Wir leben ja in einer Zeit von wirtschaftlicher Krise und schwierigen Rahmenbedingungen. Und bei vielen Unternehmen fällt dieses Thema mehr Frauen in Führung und Verantwortung hinten runter. Ist das bei RWE genauso? Verliert das für dich an Bedeutung in solchen Zeiten?
Also die die Perspektive kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das hört sich ja so ein bisschen an, als wenn das nur was wäre, was man sich in Anführungszeichen gönnt, wenn man Geld über hat. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, welche Bedeutung Diversität für gute Entscheidungsfindung hat. Und das gilt natürlich genauso in der Krise. Das heißt, für mich macht das keinen Unterschied, in welcher Situation, welcher Herausforderung man ist. Ob man eine Transformation vor sich hat, ein Wachstumsprogramm oder eine Restrukturierung. Das ist wichtig, um den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Insofern darf das Thema diverse Teams nicht an Bedeutung verlieren.
Ja, man sieht ja oft das Problem, dass Frauen nicht nach ganz oben aufsteigen. Ich hatte das Glück, dass ich als gelernte Juristin über eine CFO und später eine CEO-Position in einer Konzerngesellschaft bis zum Bereichsvorstand der Netzsparte mich entwickeln konnte. Und jetzt hier nochmal die Frage, was tut ihr ganz konkret, um ambitionierte Frauen dazu zu motivieren, sichtbar zu werden und den Weg in eine Executive-Position zu ergreifen?
Also wie gesagt, man muss bei der Basisarbeit anfangen, bei der Einstellung. Man muss gucken, dass man den richtigen Mix in den Talentprogrammen hat, bei Besetzungsentscheidungen auf der Shortlist Diversität ist und Ähnliches. Und dann muss man besondere Programme auflegen, wenn man in Bereichen, wo man sich eigentlich wundert, warum haben wir eigentlich zu wenig ambitionierte weibliche Mitarbeiterinnen, besonders agieren. Also das im Braunkohletagebau und auf Offshore-Plattformen wenig Damen sind, das verstehe ich, aber zum Beispiel im Energiehandel nicht. Und deswegen haben wir besondere Programme, um dann Talentförderung für die Bereiche, für weibliche Führungskräfte oder Mitarbeiterinnen aufzulegen, aufgelegt. Und dann natürlich muss man viel tun, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Dazu auch hier die Kita auf dem Campus, was natürlich dann das Leben vereinfacht. Und was auch hilft, ist immer Netzwerken. Deswegen haben wir ein sehr aktives Frauennetzwerk, um sich hier gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen.
Was tust du persönlich dafür, dass mehr Frauen in Executive-Positionen kommen?
Ja, erstmal gucken, dass hier an der Basis gearbeitet wird. Und dann natürlich auch als Mentor sich die eine oder andere zur Seite zu nehmen und persönliche Ratschläge zu geben. Das kann man natürlich nicht mit zu viel machen. Ich muss ja an der institutionellen Basis arbeiten, dass es vorankommt. Aber wie man an den Zahlen, die ich ja schon genannt habe, sind wir da auf ganz gutem Wege.
Und zu einem Aufstieg müssen die Kolleginnen natürlich auch selber was beitragen. Da gehört nicht nur das Unternehmen zu, sondern auch die weibliche Führungskraft selber. Und welchen Rat würdest du ambitionierten Kolleginnen geben? Aus deiner Sicht?
Den gleichen, den ich auch ambitionierten Kollegen geben würde. Und zwar die erste Wahrheit ist, jeder ist am Ende für seine Karriere selbstverantwortlich. Das heißt, man muss schon umtriebig sein und auch fordernd sein. Man kann nicht da sitzen und warten, bis man gefragt wird, weil damit zeigt man natürlich keinen Anspruch, Führung zu übernehmen. Insofern, diese Erwartungshaltung auch klar zu formulieren, ist, glaube ich, wichtig. Da muss sich jeder selber auf den Weg machen. Und am Ende ist das Unternehmen dafür verantwortlich, vielleicht die ein oder andere Unebenheit dabei auszugleichen. Aber jemand, der sich nicht in Anführungszeichen meldet, der wird auch nicht drangenommen.
Das kann ich nur bestätigen, denn der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Harry Ruhls kam mal zu mir und sagte, Frau Thiel, Sie stehen immer auf Potenziallisten, aber keiner weiß, was man mit Ihnen machen soll. Dann habe ich gesagt, ich weiß es aber, in Ungarn ist eine CFO-Stelle frei. Und so ist es dann auch gekommen. Also das ist ein ganz praktischer Rat, sich entscheiden, wo man hin will und dann überlegen, wer kann mir dabei helfen, dorthin zu kommen. So, du hast gerade ein Stichwort genannt. RWE hat ein großes internationales Frauennetzwerk. Ich glaube, derzeit mit 1500 Frauen international. Ich selbst habe das 2007 gegründet und dann ist es, Katja war damals auch Mitglied des Netzwerks und sie hat es hier in der RWE auch fortgeführt und das Netzwerk hat sich ständig weiterentwickelt. Ich kann mich noch sehr gut an einen Besuch in dem Trading Floor, des Netzwerks im Trading Floor erinnern. Da hast du uns als Chef der Trading empfangen und hast uns das vorgestellt dort. Welche Bedeutung hat dieses Netzwerk heute für RWE?
Also wir haben, du hast die Zahl, glaube ich, schon genannt, um die 1500 Frauen, die aktiv sind. Das ist noch ein sehr aktives Netzwerk. Ist natürlich erstmal primär eine informelle Plattform. Also um sich auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, über ähnliche Probleme, Erfahrungen zu reden, sich gegenseitig Tipps zu geben. Das heißt, es hat keinen institutionalisierten Charakter. Aber ich glaube, gerade diese informellen Netzwerke haben natürlich einen relativ hohen Wert, auch fürs Unternehmen. Warum? Es kann nur hilfreich sein, wenn Kolleginnen aus unterschiedlichsten Bereichen, sei es USA, vernetzt sich mit Australien oder Braunkohle mit Offshore-Wind und das stärkt natürlich auch die Zusammenarbeit im Unternehmen. Das heißt, egal welches Netzwerk, ich bin immer unterstützend. Und wenn es dann denjenigen, die sich da engagieren, auch noch selber hilft, dann ist es umso besser.
Ja, unser Bundeskanzler Friedrich Merz sagte einmal in einer Diskussion, das fällt mir jetzt bei Netzwerken ein, dass Frauen lernen müssen zu netzwerken. Und wir beiden sprachen dazu auch schon mal, als wir uns zu diesem Podcast verabredet haben. Was sind deine Gedanken dazu?
Also Netzwerk ist auch für den beruflichen Erfolg elementar. Warum? Weil am Ende alles, was passiert, passiert auf der persönlichen Ebene. Leute müssen sich gegenseitig vertrauen, um Geschäft zu machen, um Ähnliches. Das heißt, Netzwerk, ohne Beziehungen geht es nicht. Und was ich manchmal erlebe, ist, dass Leute Netzwerk falsch verstehen. Also im Sinne von, ein Netzwerk ist sowas wie Seilschaft oder Vetternwirtschaft. Das ist falsch. Ja? Netzwerk ist auch nicht, dass man sich immer mit den gleichen Buddies trifft. Das ist kein Netzwerk. Das ist dann eher schon Freundschaft. Da entsteht auch nichts. Wenn man über Netzwerken nachdenkt, muss man eigentlich sein Netzwerk immer da stärken, wo es am losesten ist, wo man nicht gut vernetzt ist. Das heißt, ein sehr, sehr breites, loses Netzwerk hat einen viel größeren Wert als ein ganz kleines, enges. Warum? Weil man nicht weiß, wo man es braucht. Weil man nicht weiß, wer einem irgendwann in der Zukunft helfen kann. Das heißt, man muss da auch strategisch rangehen, auch nicht nur im eigenen Sinne, sondern auch im Sinne des Unternehmens. Man muss drüber nachdenken, wer ist in Zukunft wichtig, wen brauche ich, wen muss ich kennen, zu wem muss ich einen Draht haben. Und zwar nicht heute, sondern in Zukunft und das strategisch aufbauen. Weil Beziehungen baut man immer dann auf, wenn man sie nicht braucht. In dem Augenblick, wo man jemanden braucht, hat man entweder eine Beziehung oder man hat sie nicht.
Ja, Netzwerken ist geben und nehmen, aber nicht immer zur gleichen Zeit.
Richtig.
Gilt auch für Männer wie für Frauen. Ja. So, zum Abschluss nochmal ein kleines Blitzlicht und antworte einfach spontan. Erneuerbare Energien in einem Wort.
Die Zukunft der Stromerzeugung. Also es war jetzt kein ein Wort, dann gehe ich zurück in Zukunft.
Zukunft, ja. Die größte Führungslektion, die du gelernt hast.
Demut.
Was möchtest du 2030 erreicht haben?
Das schaffe ich nicht in einem Wort. Eine klasse Führungsmannschaft für RWE zu haben, die das Unternehmen dann in die nächsten Dekaden trägt.
Das war erlaubt. Ja, und jetzt nochmal eine allerletzte Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Wen würdest du als weiteren Gast in diesem Podcast Female Success empfehlen?
Ich würde dir empfehlen, mal mit Anne Mettler zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie war lange aktiv in der Europäischen Kommission, hat lange für Bill Gates Breakthrough Energy in Europa gemacht, ist sehr umtriebig und in Brüssel und hat viele verschiedene Perspektiven, sowohl auf die Energieseite, wie aber auch auf gesellschaftliche Entwicklung und sicherlich auch als Frau in ganz unterschiedlichen Führungspositionen.
Ja. Ganz herzlichen Dank für diese Empfehlung. Wir werden dort mal anklopfen und natürlich uns auf dich berufen dabei. Ja, also Markus, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit und auch deine operativen Erfahrungen und Empfehlungen. Wir haben gehört, welche strategische Bedeutung Vielfalt für RWE und für die Energiewende hat und dass mutige Führung auch ein Erfolgsfaktor für die Transformation von Unternehmen ist. Also ganz herzlichen Dank, Markus, dass ich hier sein durfte heute und mit dir reden. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mein Gespräch mit Markus Gräber, CEO bei RWE. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und sie so von diesen Themen profitieren zu lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Female Success. Vielen Dank, Markus.
Vielen Dank dir, hat Spaß gemacht. Alles Gute.
Ja, bis auf bald. Tschüss.